Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Hallo und willkommen zu unserem Profil-Podcast Trump oder Harris. Mein Name ist Robert Reichler, bin stellvertretender Chefredakteur. Und bei mir ist wie immer Siobhan Gates aus der Außenpolitik. Hallo Siobhan.
Hallo.
Wir wollen heute etwas Besonderes machen, nämlich wir wollen die Frage klären, wer wird diese Wahl gewinnen? Was spricht für Kamala Harris und was spricht für Donald Trump? Und wir haben uns dazu ausgedacht, dass wir das aufteilen in unserem Duo. Und der Einfachheit halber wirst du, Siobhan, alles ins Treffen führen, was für Kamala Harris
Team
spricht.
Team Harris, ja.
Und der ältere Mann in der Runde, meine Wenigkeit, ich werde sagen, was dafür spricht, dass Donald Trump gewinnen wird. Ich halte fest, das entspricht jetzt nicht insgeheimen Wünschen, wer gewinnen soll, sondern unsere Einschätzungen geben wir wieder, respektive jeder hat versucht, für den jeweiligen Kandidaten, die Kandidatin, alles zu finden, was für ihn oder für sie spricht. Zuvor allerdings ganz kurz, was tut sich in den Umfragen, was ja auch nicht ganz irrelevant ist für die Frage, wer gewinnen wird.
Genau, das schauen wir uns ja zu Anfang der Sendung immer an. Da hat sich nicht viel getan im Vergleich zur Vorwoche. Harris steht in der Gunst der Wählerschaft immer noch vorne, 50-47%, und auch sonst hat sich nicht viel verändert. Von den 7 Swing States führt Harris nach wie vor in 4, nämlich Nevada, Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, und Trump in 3, nämlich North Carolina, Georgia und Arizona. Aber auch dort ist es so knapp,
dass man kaum von einer Führung sprechen kann.
Genau,
das ist alles innerhalb der Schwankungsbreite.
Und, ja. Es ist wirklich auch so knapp wie kommt so vor. Also es ist alles wirklich arschknapp, wie man hier in Wien sagen wird.
Aber wie kann man jetzt daraus ablesen, Siobhan, dass irgendetwas in diesen Zahlen für zum Beispiel Kamala Harris spricht?
Ja, da habe ich mir angeschaut, die Geschlechter. Was nämlich wichtig ist, Trump ist zwar besser unter Männern und unter älteren Menschen und Harris ist besser unter Frauen und unter Jungen, aber es gibt eine Regel, und zwar die Demokraten gewinnen, wenn mehr Frauen für sie stimmen als Männer für die Republikaner stimmen, also insgesamt von Männern und Frauen. Und das ist jetzt derzeit offenbar auch die Tendenz, nämlich laut den neuesten Umfragen von Pew Research würden 52% der Frauen Harris wählen und 51% der Männer Trump. Das ist aber auch wieder so knapp, ein Prozentpunkt.
Dieser Vorsprung, also noch dazu landesweit, also in allen Bundesstaaten insgesamt, selbst wenn das der Fall sein sollte, heißt das noch lange nicht, dass Harris gewinnt, wende ich ein.
Genau.
Und es gibt ja durchaus auch Detailfragen. Immer wenn ein Rennen so knapp ist, wie das in diesem Jahr der Fall ist, geht es dann schon auf kleine Gruppen und wie die abstimmen werden. Und da hat sich herausgestellt in Umfragen, dass afroamerikanische Männer zwar zu einer zu überwiegenden Mehrheit zu Kamala Harris tendieren, was immer der Fall ist, die stimmen immer für den demokratischen Kandidaten oder die demokratische Kandidatin, aber diesmal in einem deutlich geringeren Ausmaß, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, kurz gesagt, 78% der afroamerikanischen Wähler wollen für Harris stimmen, was sehr viel ist, aber 2020 hat Joe Biden 92% dieser Wähler bekommen, deren Stimmen bekommen. Mhm. Das heißt, Harris schneidet überraschenderweise bei afroamerikanischen Männern schlechter ab, obwohl sie die erste dunkelhäutige People of Color, wie man möchte, Präsidentin der USA werden könnte. Das ist erstaunlich. Ich habe auch eine Erklärung dafür. Das ist jetzt nicht einfach irgendeine seltsame Entwicklung, sondern 40% der afroamerikanischen Wähler und auch 43% der Hispanics, also der Latino-Wähler, sagen, sie sind dafür, dass eine Mauer entlang der Südgrenze gebaut wird, und sie sind dafür, dass man Immigranten, die keine Dokumente haben, abschiebt. Mhm. Das heißt, die Immigration, die Immigrationspolitik zieht auch bei diesen Wählern, und die stimmen in diesem Punkt offenbar sehr stark mit Donald Trump überein, sodass sich dann doch einige entschließen, Trump zu wählen. Mehr jedenfalls als beim letzten Mal.
Hätte man so nicht vermutet, vielleicht unter Umständen. Mhm. Ich darf ein ganz starkes Argument für Kamala Harris einbringen.
Bitte.
Und zwar gibt es einen Politologen, Historiker, der seit 1984 alle Wahlen richtig prognostiziert hat.
Alle also Präsidentschaftswahlen.
Alle Präsidentschaftswahlen in den USA, also fast alle, nämlich alle, außer jene zwischen Al Gore und George W. Bush im Jahr 2000. Und die wurde ja, das war ja sehr kompliziert, wegen der Wahlmänner Floridas ging das dann an Bush. Und das war aber ein sehr umstrittenes Urteil des Supreme Court, der die Stimmenauszählung in Florida gestoppt hat, sonst hätte nämlich Gore gewonnen. Ne? Also, dieser Mann, Alan Lichtman heißt er, der hat eben 9 von 10 Wahlen seit 84 richtig prognostiziert. Und der sagt jetzt, die Wahlen sind schon entschieden, und zwar für Harris. Und der hat 13 Faktoren, die recht langfristige Faktoren sind. Und diese 13 Faktoren, die Keys nennen sie, die sind wahlentscheidend. Da ist zum Beispiel dabei Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung, Skandale, soziale Unruhen und so weiter. Und von diesen Keys hat Harris 9 für sich entschieden und Trump 4. Also zum Beispiel bei sozialen Unruhen, die hat es ja unter Trump gegeben, ganz stark, ne? Unter Biden wurde zwar auch demonstriert, also wegen dem Nahostkonflikt jetzt, aber da sagt er, das ist mit Harris in den Hintergrund gerückt. Und der trifft seine Aussagen, also der Alan Lichtman, der trifft seine Aussagen immer vor dem Oktober, weil es oft die Oktoberüberraschung gibt. Also er hat das jetzt auch schon Ende August getroffen, seine Prognose, damit man nicht sagen kann, naja, das ist jetzt beeinflusst, er lässt sich nicht beeinflussen von so kurzfristigen kleinen Skandalen und so, weil es ja die Oktoberüberraschung geben könnte. Gibt es das? Wir sind noch nicht so weit im Oktober. Aber gibt es das eigentlich jetzt schon? Gibt es schon eine Oktoberüberraschung?
Also der Begriff der Oktoberüberraschung ist von den Medien natürlich geliebt, weil das schafft dann nochmal extra Spannung. Oktoberüberraschung ist irgendein unvorhergesehenes Ereignis, das einen vermutet großen Einfluss auf das Wahlergebnis mit sich bringen könnte. Gab es das bisher? Kurze Antwort, nein. Eine solche Oktoberüberraschung wäre zum Beispiel ein überraschender Friedensschluss im Ukraine-Krieg oder auch im Gaza-Krieg.
Oder ein Attentat, auch ein Attentatsversuch, oder? Wäre auch eine Oktoberüberraschung.
Ja, Attentate in diesem Wahlkampf.
Gab es ja schon.
Gab es schon. Schon gar nicht mehr so überraschend. Es gab jetzt eine kleine Sache, wo auch Österreich eine Rolle spielt. Gestern, Dienstag, wurde bekannt, dass der österreichische sogenannte Plagiatsjäger Stefan Weber herausgefunden haben will, dass Kamala Harris in ihrem 2009 erschienenen Buch Smart on Crime Passagen plagiiert habe. Das wird gleichzeitig auch wieder angezweifelt von anderen Plagiatsexperten, die der Meinung sind, dass die Auslegung von Weber, beziehungsweise auch von dem Journalisten, der das dann hochgezogen hat in Amerika, dass das eine zu strenge Auslegung sei. Es handelt sich nicht um ein wissenschaftliches Buch, sondern um ein populäres Buch.
Ja, da gelten ja andere Regeln dann.
Genau. Dass das quasi überschießend sei, diese Interpretation.
Aber der J.D. Vance hat das sofort, Running Mate, der Vizekandidat von Trump, hat das sofort verbreitet. Ne?
Selbstverständlich. Das kann natürlich dazu dienen, Harris mal kurz in Verlegenheit zu bringen, ihre Kampagne damit zu beschäftigen, also ihr Wahlkampfteam. Und woran sich viele vielleicht nicht mehr erinnern, auch Joe Biden wurde einmal eines Plagiats beschuldigt. Und zwar bei seiner ersten Präsidentschaftskandidatur 1988, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mhm. Damals hat er in einer Rede tatsächlich sehr offensichtlich eine Rede eines britischen Politikers, nämlich von Neil Kinnock, plagiiert. Mhm. Und damals waren die Vorwürfe so stark, dass Biden seine Kandidatur relativ rasch danach zurückgezogen hat.
Von einem britischen Labour.
Das heißt,
Politiker.
Das sind also etwas geklaut zu haben, wenn man so will, das ist natürlich eine Sache, die direkt auf den Charakter einer Kandidatin in dem Fall abzielt. Das versteht jeder, aha, die hat was geklaut, die hat das nicht rechtmäßig gemacht, die tut so, als hätte sie das gemacht. Wenn das verfängt, was wir jetzt nicht abschätzen können, aber würde das verfangen, könnte das noch einen Einfluss nehmen.
Aber ist schon ein bisschen absurd, ne? Also da geht es jetzt um den Vorwurf, dass sie irgendwas nicht richtig zitiert hat. ihr gegenüber steht ein Mann, der verurteilt ist, unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs, der das Land wirklich ins Chaos gestürzt hat. Und ich weiß nicht, die Liste ist so lang, ich möchte nur einige Punkte nennen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, weil auch die Endorsements, also die Wahlempfehlungen, die es gibt, zuletzt zum Beispiel von verschiedenen Zeitungen, unter anderem The New York Times oder auch Bruce Springsteen hat sich jetzt in einem Video, das übrigens sehr sehenswert ist, für Kamala Harris ausgesprochen. Da geht es natürlich sehr viel um diese Verfehlungen von Trump. Also all diese Wahlempfehlungen für Harris, da geht es viel weniger um sie und was sie zu einer guten Kandidatin macht, als um seine Schwächen. Also es, ein bisschen wirkt es manchmal, selbst, als wäre selbst ein Esel der bessere Kandidat als er. Und ich möchte nur ein bisschen was dazu sagen. Also er hat mit so vielen Regeln gebrochen. Es haben sich so viele ehemalige Mitarbeiter, die ihn wirklich gut kennen, gegen ihn gestellt und Bücher veröffentlicht. Er hat einfach... und Das muss man sich mal vorstellen. Er hat die sogenannten Three-Letter Agencies bekämpft. Das sind die Institutionen in Amerika, die für die Sicherheit im Land zuständig sind. Three-Letter, weil sie zum Beispiel vor allem die CIA, die NSA und das FBI. Er hat auch wirtschaftlich dem Land geschadet. Ich möchte nur ein paar Sachen aufzählen, die davor kamen, zuletzt bei den Endorsements. Da zum Beispiel nennt die New York Times seine Zollpolitik, die die Wirtschaft Milliarden gekostet hat, seine Angriffe auf China, die die Spannungen mit dem größten Rivalen verschärft haben. Gleichzeitig hat er Bewunderung geäußert für die Diktatoren und Autokraten, also den Feinden der USA in Russland und Nordkorea. Seine Corona-Politik war eine Katastrophe. Sein Umgang mit Migration war grausam und sinnlos.
Ich hasse es, dich zu unterbrechen.
Ich könnte ewig weitermachen. Ja? Ja, auch sein Steuerplan und so weiter. Ich möchte nur ganz kurz noch etwas, weil das ganz wichtig ist. Ne? Also abgesehen von den Verurteilungen und Anklagen. Besonders gefährlich ist sein Umgang mit den Gerichten. Und da muss man vor allem den Supreme Court nennen. Und der Supreme Court ist ja jetzt ganz pro Trump. Er hat ja 3 neue Richter bestellt. Es gibt 9 Richter im Supreme Court. 6 sind jetzt pro Trump. 3 wurden noch von den Demokraten nominiert. Und dieser Supreme Court, der hat ja zuletzt geurteilt in der Immunität für Präsidenten, wenn du dich erinnerst, im Sommer. Mhm. Und in dem Urteil ging es ja darum, dass alle Handlungen, die ein Präsident macht, also alle offiziellen Handlungen, die er im Amt ausübt, dass ihm da Immunität zusteht. Und das hat natürlich für einen riesen Aufschrei gesorgt, weil was bedeutet denn das genau, offizielle Handlungen als Präsident? Das wird ja nicht erläutert in dem Urteil. Und da möchte ich einen kurzen Dialog spielen zwischen der Richterin Sonia Sotomayor und einem von Trumps Anwälten.
If the president decides that his rival is a corrupt person and he orders the military or order someone to assassinate him, is that within his official acts that for which he can get immunity?
It would depend on the hypothetical, but we can see that could well be an official act.
Ja, sie fragt da, wenn der Präsident einen politischen Rivalen ausschalten will, also exekutieren will, ist das dann ein offizieller Akt, für den er Immunität genießen sollte? Und Trumps Anwalt John Sauer sagt, naja, das kommt drauf an, aber das könnte durchaus als offizieller Akt durchgehen. Ja, und unter anderem deswegen sagen jetzt viele Menschen, auch viele berühmte Leute, es gibt nur eine Möglichkeit am 5. November und das ist Kamala Harris. Und man darf nicht unterschätzen, was für einen Einfluss Zeitungen und auch Leute wie Bruce Springsteen, der auch viele Arbeiter anspricht, haben werden. Mhm.
Da kommst du auch auf das Feld, was ist den Leuten wichtig und was sind die Themen, deretwegen sie sich jetzt für Harris oder Trump entscheiden. Viele konzentrieren sich darauf, also viele Harris-Anhänger konzentrieren sich darauf, das Negative an Trump hervorzustreichen, was eigentlich relativ unüblich ist. Das macht ja auch Harris selbst, die in ihren Reden sagt, bitte seht euch die Veranstaltungen von Trump an, seht euch an, was er dort sagt, etc. Das macht man üblicherweise nicht. Üblicherweise präsentiert man sich und will nicht, dass die jetzt, dass man sich auch den anderen so genau ansieht. Man
möchte nicht so viel Bühne bieten,
genau,
auch normalerweise.
Genau. Ne? Aber sie tut das und meint eben, dass die, so quasi die Abscheu vor dem, was Trump sagt, die Leute dazu bringen würde, sie zu wählen. Das Interessante ist, es gibt die Tendenz der Trump-Anhänger, also der Leute, die auch sagen, sie wollen Trump wählen, ihm in diesen Punkten nicht zu glauben. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber man hat so viele Dinge von Trump gehört, die wirklich so abenteuerlich sind, dass selbst die Leute, die sagen, ich wähle ihn, sagen, das glaube ich ihm nicht. Also ob er jetzt sagt, er wird Hillary Clinton ins Gefängnis bringen und er wird am ersten Tag im Amt ein Diktator sein oder er wird an einem Tag Frieden schließen bringen zwischen der Ukraine und Russland. All das nehmen die Leute einfach als rhetorische Übertreibung, als Verrücktheit, die er eben äußert. Aber das ist nicht deren Problem. Wählen tun sie ihn aus anderen Gründen. Zum Beispiel in Wirtschaftsfragen wird Trump etwas mehr Kompetenz zugebilligt als Harris.
Aber wieso? Das ist eines der Probleme. Sein?
Und ich gebe gerne ein Beispiel aus einer seiner Reden in Pennsylvania, würde ich gerne einspielen.
I will get Pennsylvania energy workers pumping, fracking, drilling and producing like never before.
Er sagt darin, also ich werde dafür sorgen, dass die Energiearbeiter, also die Leute, die in den Energieunternehmen arbeiten in Pennsylvania, mehr pumpen, fracken, bohren und produzieren als jemals zuvor. Mhm. Und damit spielt er auf Harris an, denn Harris war zum Beispiel gegen das Fracking, also gegen das gegen eine bestimmte Form der Gasgewinnung, die ist umstritten aus Umweltschutz- und Klimagründen. Harris wollte das auch mal verbieten sogar und hat sich dann davon abgewandt. Ja. Und er sagt, ich sorge dafür, dass so viel davon gemacht wird wie noch nie, das soll die Wirtschaft in Gang bringen. Und in Pennsylvania, wo wir, wie wir wissen, der möglicherweise der entscheidende Swing State sein könnte, in Pennsylvania wird ein Großteil des Reichtums, der dort geschaffen wird, beruht darauf, dass Fracking betrieben wird etc. Und das hören die natürlich gerne. Und da denken sich die Leute, okay, das ist eine konkrete Ansage, wir werden hier arbeiten können, wir werden nicht daran gehindert durch Klimagesetze und dergleichen. Und das ist wesentlich realer, als jetzt irgendwelche argen Behauptungen in die Welt zu setzen, was Trump ja auch tut.
Das stimmt, da sehen die Leute dann vielleicht drüber hinweg. Ich verstehe es trotzdem nicht ganz, weil Kamala Harris hat ja auch schon vor langem gesagt, sie will das nicht verbieten. Und was die Wirtschaft betrifft, ja, also ich glaube, die Zahlen sprechen ein bisschen eine andere Sprache als das Gefühl der Menschen, was das betrifft. Ich meine, du hast recht, die Gegensätze herausarbeiten ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber haben die Demokraten im Duell gegen Trump zwei Flanken. Einerseits eben die Gegensätze herauszuarbeiten, man muss ihn gar nicht möglichst daneben darstellen, weil man muss ihn einfach nur reden lassen. Ne? Er macht es eh selber. Er sagt ja auch, was er tun will. Man muss ihm auch gar nichts in den Mund legen, es reicht, ihn einfach reden zu lassen. Aber die andere Flanke ist sie als Person. Sie als besonders sympathisch und authentisch darzustellen. Und das ist gar nicht schwer, weil sie es einfach ist. Ne? Also sie wirkt relativ natürlich. Ich finde, gesehen hat man das zuletzt bei der Stephen Colbert Show. Das ist so eine Late-Night-Show. Da war sie zu Gast. Und da hat sie beide Strategien angewandt. Also einerseits gegen Trump und die Gegensätze rausarbeiten und andererseits war sie halt einfach total authentisch, hat viel gelacht, hat ein Bier getrunken dann war tatsächlich so die Kandidatin der Veränderung. Also wir haben jetzt auch Umfragen gesehen zuletzt in die Independents, die sagen, dass die Independents, das sind jene Wähler, die vielleicht tatsächlich noch...
die Unentschlossenen.
Genau, die Unentschlossenen. Dass die wollen Veränderung, Change ist das Hauptmotiv für die wählen zu gehen und da sehen sie am ehesten Harris als die Kandidatin, die für Veränderung spricht und das ist gut für Harris. Ne? Und das hat sie in der Stephen Colbert Show gezeigt, vielleicht hören wir da auch mal kurz rein.
Well, I mean, I'm obviously not Joe Biden.
I know.
And so that would be one change in terms of... Yes. But also, I think it's important to say with, you know, 28 days to go, I'm not Donald Trump. And so when we think about the significance of what this next generation of leadership looks like, were I to be elected president, it is about, frankly, I love the American people and I believe in our country. I love that it is our character and nature.
Ja, da sagt sie eben, sie sei nicht Joe Biden, sie sei auch nicht Donald Trump. Und dann spricht sie von ihrer Liebe zu Amerika. Also bringt etwas Positives ein. Also es war nicht nur ein Herumgealber in der Show, sondern sie hat auch ganz stark einfach positive Dinge betont. Und dieser Auftritt von Harris und die Reaktion von Trump auf den Auftritt von ihr, das war so beispielhaft für dieses Duell. Ne? Also sie ist fröhlich und sympathisch, er ätzt. Sie trinkt Bier mit dem Host, mit dem Gastgeber, lacht, bringt ihre Anliegen aber auch ernst rüber. Und das war übrigens nämlich kurz vor dem Hurricane Milton, bei dem Trump ja wieder Lügen gestreut hat. Vielleicht kann man da mal kurz auch noch diesen Satz einspielen, der zeigt, dass es wirklich auch sehr ernst zugegangen ist.
And corrupt luxury
and it's crude,
that people
and
are
it's
using.
Crude. Have you no empathy, man? You know, for the suffering of other people, have you no sense of purpose if you purport to be a leader, to understand that being a leader means lifting people up in a time of need and not manipulating them.
Ja, und da sagt sie dann, fragt sie dann, ob er denn keine Empathie habe, er soll den Leuten in Zeiten der Krise helfen und sie nicht manipulieren. Also da haben wir wieder den Gegensatz herausgearbeitet. Und das finde ich schon, also ich fand es verrückt, wie er geätzt hat nach diesem Auftritt. Und das macht, glaube ich, einfach kein gutes Bild, ne? Weil es einfach wieder negativ ist. Es schmerzt ihn offenbar einfach, dass eine Mehrheit der Amerikaner laut Umfang nicht nur sie eher als Change-Kandidatin sehen, sondern sie schneidet auch bei der Frage besser ab, mit wem es denn mehr Spaß macht. Also who is more fun? Da sagen auch viele, naja, sie. Mhm. Und ich glaube, das mag er überhaupt nicht. Da wird er richtig zornig. Ne? Da merkt man richtig, da kocht
es gab ganz bestimmt einen Stimmungsumschwung, nachdem Biden als Kandidat zurückgetreten ist und Harris übernommen hat. Das war das sogenannte Honeymoon. Aber US-Medien schreiben, Honeymoon is over. Diese Phase im Wahlkampf ist vorüber. Und fröhlich und gute Laune und sympathisch, das kann sie tatsächlich gut, nur möglicherweise übertreibt sie das. Nicht, weil sie zu fröhlich ist, man kann wahrscheinlich nie genug fröhlich sein oder fröhlich genug sein, aber sie hat viele Interviews von ernsthaften, kritischen Medien abgelehnt und ist stattdessen in Talkshows gegangen, wo sie sehr freundlich empfangen wurde, ja, weil die Leute in diesen Talkshows bereits vorher sie endorsed haben, bereits eine Wahlempfehlung für sie.
Das hat man auch ganz deutlich gemerkt bei Steve Colbert,
genau.
Das stimmt.
Genau, und das wiederum, wir haben das schon einmal angesprochen, sich dem nicht zu stellen. Also der Eigentümer des Time Magazine hat getwittert, wir haben für die Covergeschichte über Harris um ein Interview gebeten, mehrmals, und sie hat es verweigert. Das macht sich einfach nicht gut.
Macht sich nicht gut.
Sie
ja.
versucht jetzt offenbar in diesen letzten verbliebenen 3 Wochen noch ein paar dieser Dinge zu machen. Sie wird heute, Mittwoch, ein Interview auf Fox News geben, ein längeres, unvorbereitet, ungeskriptet. Mhm. Aber davon hat sie sehr, sehr wenig gemacht. Und man hat sich oft gefragt, befürchtet sie etwas? Warum traut sie sich nicht, sich dem zu stellen?
Ja, sie war auch eine Zeit lang wirklich nicht gut in diesen One-on-One-Interviews.
Das ist bestimmt ein Grund, warum ihre Kampagne noch gemeint hat, sie sollte das nicht so häufig machen. Ja. Aber es macht sich einfach nicht gut. Und einer ihrer Nachteile, es kann ein Vorteil sein, dass es so kurz war, ihr Wahlkampf. Sie ist ja erst spät eingestiegen. Und es kann aber auch ein Nachteil sein. Viele Leute sagen, sie haben sie nicht wirklich kennengelernt in diesem Wahlkampf bisher. Und sie wissen so vieles noch nicht über sie. Und ein Journalist hat geschrieben, das einzig Überraschende in ihrer Person war bisher, dass sie eine Glock-Pistole besitzt. Das war tatsächlich
ja,
einmal so ein kurzer Moment.
Ja.
Die demokratische Kandidatin, die Kandidatin der Partei, die eigentlich für Waffenkontrolle eintritt, besitzt selbst privat eine Glock-Pistole. Aber das war so wenig. Also das war der einzige Moment, wo man irgendwie überrascht wurde von ihr.
Aber das ist ja ein Vorteil für sie, ne? Weil es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, wie kann sie die Kandidatin der Veränderung sein? Weil sie ist ja jetzt Regierungsmitglied, sie ist jetzt Vizepräsidentin, ne? Sie war jetzt jahrelang Vizepräsidentin unter Biden. Warum steht sie für Veränderung und Trump nicht? Naja, weil sie ja neu ist quasi, ne? Also Trump macht seit 2020, seit 4 Jahren quasi Wahlkampf. Er war nie weg. Und von ihr hat man bis vor 3 Monaten kaum was gehört. Mhm. Also sie war als Vizepräsidentin total untergegangen. Und das ist jetzt Sie ist zwar in der aktuellen Administration, aber Trump war auch Präsident. Er hat regiert und er war nie weg. Und sie ist anders als Biden. Sie ist klar, sie ist strukturiert, sie ist authentisch. Und ich glaube, dass das eben ein Vorteil für sie ist, dass ihr Team deswegen auch so vorsichtig ist.
Aber das ist ein Eindruck vielleicht oder der Eindruck vieler ihrer Anhänger, dass sie authentisch ist. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, ich weiß nicht genau, wer Harris ist und sagen das bis jetzt. Ja. Eine große Frage wird sein, gelingt es Donald Trump, seine Themen, es gibt ja Themen, wo er vorne liegt. In Umfragen, ihm wird, also bei Wirtschaft, aber vor allem auch bei Immigration, Ausländergesetzgebung etc., wird ihm zugestanden, dass er das besser machen könnte von einer Mehrheit. Wo er sehr schlecht abschneidet, ist zum Beispiel Abtreibung. Deshalb versucht er, dieses Thema möglichst aus dem Weg zu schaffen. Es wird dich vielleicht wundern, dass ich das jetzt anspreche, wenn ich für die Argumente für Trump bringe, aber tatsächlich, was er gesagt hat zur Abtreibung, und das wollen wir jetzt kurz einspielen.
In particular the freedom to make decisions about one's own body should not be made by the government.
Thank you, Vice President Harris.
Well, there she goes again. It's a lie. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban, because...
Er wurde angegriffen in dieser Debatte, in dieser einzigen Debatte von Harris, dass er die Abtreibung landesweit verbieten möchte, und er antwortet, jetzt sagt sie schon wieder, es ist aber eine Lüge. Ich werde kein Abtreibungsverbot unterzeichnen als Präsident. Es gibt nämlich keinen Grund, ein solches Abtreibungsverbot zu unterzeichnen. Er sagt nämlich, und das ist quasi die Position, auf die er sich zurückzieht, es gibt ein Urteil des Supreme Courts, das besagt, jeder Bundesstaat soll das selbst regeln. Und das findet er, Trump, den richtigen Weg. Und er würde nicht nur sowas nicht unterzeichnen, er würde ein Veto einlegen gegen jeden Versuch, das landesweit zu regeln. Und damit denkt er sich, ob das funktioniert, können wir noch nicht sagen, aber das ist so die Strategie, um zu sagen, ich als Präsident bin nicht der richtige Ansprechpartner in der Frage der Abtreibungsgesetze, das machen die einzelnen Bundesstaaten, während Harris versucht, ihn dafür verantwortlich zu machen.
Ich glaube, das funktioniert auch, ihn dafür verantwortlich zu machen. Ich glaube, bei den Menschen ist das so übrig geblieben, dass das landesweite Abtreibungsverbot ein Erbe Trumps ist, weil er den Supreme Court so besetzt hat und weil er das wollte. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang, das ist ein bisschen Trivia ja jetzt, ja, aber seine Frau hat ja ein Buch geschrieben.
Kürzlich veröffentlicht
worden. Und das Interessanteste in diesem Buch ist ihre Haltung zur Abtreibung, nämlich sie ist pro-choice, also sie ist für Abtreibung, also für Abtreibungsrechte, dafür, dass Frauen selbst entscheiden können, und stellt sich damit eigentlich gegen ihn, der eher dagegen ist. Mal war er auch wieder dafür, dann wieder dagegen, und er hat auf jeden Fall dem Land, das landesweite Abtreibungsrecht gekostet. Ich glaube, das ist schon übergeblieben, sonst wären die Zwischenwahlen vor 2 Jahren auch nicht so ausgegangen, wie sie ausgegangen sind.
Das kann gut sein, dass das immer noch tatsächlich ein schwieriges Thema für Trump ist. Sein Argument ist, man kann auch pro-choice, also für ein liberales Abtreibungsrecht sein und mich trotzdem wählen. Ich werde mich da nicht einmischen. Wir werden sehen.
Schwer zu glauben. Aber gut. Ich glaube, wir sind dann jetzt schon am Ende. Oder gibt es noch etwas Versöhnliches? Gibt es noch irgendwas,
wo man... Ich würde noch eine Sache ansprechen. Und zwar, es gibt ja neben Trump und Harris auch ein paar Kandidaten, die ganz bestimmt keine Chance haben auf das Präsidentenamt, die aber trotzdem kandidieren. Der bunteste war Robert F. Kennedy Jr. Mit allen möglichen Skurrilitäten aufgefallen. Der hat sich de facto jetzt zurückgezogen aus dem Wahlkampf, aber er steht trotzdem noch auf ein paar Stimmzetteln, also in manchen Bundesstaaten steht er auf dem Stimmzettel.
Also nur dort, wo er den Demokraten schaden kann damit, oder?
Nein, einfach dort, wo er bereits am Stimmzettel stand und nicht mehr zurückziehen konnte. Und dann gibt es eine grüne Abgeordnete, eine grüne Kandidatin, Jill Stein, die schon x-mal kandidiert hat. Die kandidiert in 6 von den 7 entscheidenden Swing States. Und von ihr befürchtet man, dass sie Kamala Harris Stimmen kosten könnte. Denn wen würde ein Grünwähler oder eine Grünwählerin wählen, wenn es die Grünen nicht gäbe? Bestimmt Harris und nicht Trump. Und da gibt es eine interessante Geschichte aus der Wahl 2016. als Trump gegen Hillary Clinton angetreten ist. Auch da war Jill Stein bereits die Kandidatin der Grünen. Und in dem Bundesstaat Wisconsin, der auch jetzt wieder ein Swing State ist, hat damals Donald Trump mit einer sehr, sehr knappen Mehrheit von 22.000 Stimmen Hillary Clinton besiegt und damit den Bundesstaat Wisconsin für sich entschieden. Mhm. Jill Stein hatte damals 31.000 Stimmen in Wisconsin. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass alle 31.000, wenn sie nicht angetreten wäre, Hillary Clinton damals gewählt hätten, aber bestimmt viele.
Ein Teil,
bestimmt,
ne?
Viele.
Ja.
Das heißt, wenn es so knapp ist, kann auch der sogenannte Third-Party-Candidate eine Rolle spielen. Und in diesem Fall, wie wir wissen, wenn es so knapp ist in all diesen sieben Swing States, dann könnte die Kandidatur von Jill Stein eine Rolle spielen. Auch das spricht für Donald Trump in diesem Fall.
Ich glaube es trotzdem nicht. Ich glaube, Kamala Harris wird das Rennen machen, auch weil sie einfach die bessere Kandidatin ist. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt.
Aber du wolltest noch eine versöhnliche Sache. Ich weiß nicht, ob es wirklich versöhnlich ist, aber es wird bei jeder Wahl drüber gesprochen und es ist noch nie passiert, schicke ich voraus, nämlich, dass es keinem der Kandidaten und keiner Kandidatin gelingt, die nötigen 270 Stimmen der Wahlmänner zu erringen. Aber es gibt die theoretische Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit eines Unentschiedens, eines 269-269. Mhm. Und weil es diesmal so knapp ist, wird auch darüber geredet. Und deswegen sage ich es auch. Und dann nämlich gäbe es eine Regelung, wie dann der Präsident bestimmt wird. Nämlich, der Präsident würde dann vom Repräsentantenhaus gewählt. Und zwar von dem Repräsentantenhaus, nicht wie es jetzt zusammengesetzt ist, sondern wie es nach dieser Wahl im November zusammengesetzt ist. Die würden dann, und zwar jeweils die Delegationen jedes Bundesstaates gemeinsam, müssten sich einigen auf eine Stimme und dann würden sie abstimmen. Und weil die Republikaner die Mehrheit haben im Repräsentantenhaus, wäre stark anzunehmen, dass sich auch bei dieser Abstimmung unter den Delegationen dann eine Mehrheit für Trump ergebe. Das heißt, Trump wäre dann Präsident.
Und wenn sie die Mehrheit hätten im Repräsentantenhaus.
Wenn sie die Mehrheit behalten, ja. Und der Vizepräsident wiederum würde vom Senat gewählt. Das heißt, wenn die Demokraten dort die Mehrheit innehaben nach dieser Wahl, dann könnten die den Vizepräsidenten wählen.
Ganz kurz zur Erklärung. Es wird bei der Präsidentschaftswahl auch das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
Genau. Das heißt, ein möglicher, wenn auch nicht sehr wahrscheinlicher Wahlausgang wäre ein Präsident Trump und ein Vizepräsident Waltz.
Okay, das ist, ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, dieses Szenario, aber sehr interessant, wusste ich nicht.
Gebe ich zu.
Eher unwahrscheinlich.
Okay, es bleibt extrem spannend. Wir haben inklusive dieses Podcasts, den Sie gerade gehört haben, dann noch, also insgesamt mit dem jetzt noch drei, dann ist schon die Wahl. Und ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Danke.
Danke.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.